Also, Vortrag heißt die Rolle der Apoptose bei der antiinflammatorischen Strahlenwirkung oder Radon als ein antiinflammatorisches Gas. Hier sind die Kooperanten, die ich habe, da ist auch jemand aus der Ukraine dabei, Universität Salzburg, ganz zu betonen, auch Gudrun Lind-Albrecht, die mich in Schlema, als ich sie in Schlema gesehen habe, dazu gebracht hat, mich mal mit Gastein zu beschäftigen. Wir sprechen heute über Apoptose. Und das Wichtigste ist, es geht nicht darum, Zellen, die böse sind, zu töten. Apoptose heißt, man denkt immer, Apoptose natürlich hält die schlechten Zellen und die guten bleiben übrig und alles ist gut. Nein, es geht darum, dass Apoptose, das herunterfallende Blatt, wird geklärt. Es gibt eine Clearance der apoptotischen Zellen. Die Clearance heißt, diese apoptotische Zelle wird im Körper beseitigt. Und dieser Vorgang ist antiinflammatorisch. Unsere gesamten Organe, die in der Entstehung, hier zum Beispiel die Finger, durch Apoptose heraussterben von Zellen, die Handformen, das ist alles vollständig ohne jede Inflammation. Das heißt, wenn man Zelltod hat, wird normalerweise Inflammation ausgelöst, aber in der Apoptose ist das nicht der Fall. Und deswegen ist diese Clearance apoptotischer Zellen mit dem Lupus, der das Problem da drin hat, und der Radontherapie, die das nutzt, um ein TGF-Beta zu produzieren, durchaus ein verwandtes Thema. Und das ist das verwandte Thema, wie ich da drauf gekommen bin. Hier sieht man jetzt apoptotische Zellen. Diese apoptotischen Zellen laufen ein Programm. Hier sieht erst das Mitochondrium Platz, dann wird die Zelle grün, dann wird die Zelle rot. Nein, blau wird sie blau und dann wird sie zugänglich und dann macht sie auf der Oberfläche solche Blasen. Das ist der apoptotische Vorgang, der im Körper abläuft, wenn die Clearance nicht funktioniert. Normalerweise, ja, man denkt immer, die Apoptose läuft bis zum kleinsten Zellzerfall. Nein, das stimmt nicht. Die Apoptose wird normalerweise sofort von Phagozyten beseitigt. Und wenn die apoptotische Zelle als bona fide, als reine apoptotische Zelle gesehen wird, dann gibt es keine Entzündung, sondern ganz im Gegenteil, dann wird aus diesen Antigenen, die da drin sind, Toleranz induziert. Das ist die Grundlage der peripheren Toleranz des Menschen, ohne die man keine Autoimmunität vermeiden könnte. Jetzt sieht man hier einen grünen Zellkern. Der grüne Zellkern ist ein fluoreszierendes Histon und dieses fluoreszierende Histon wird im Zuge der apoptotischen Zellteilung, im Zuge des apoptotischen Zelltods, in diese Blasen verbracht, die man hier sieht. Und diese Blasen, die entstehen nur, wenn die Clearance nicht funktioniert. Und diese Blasen sind gefüllt mit den Antigenen, die der Lupuspatient dann als Antigen sieht und Antikörper dagegen produziert. Hier sehen wir, dass quasi, wenn die Clearance so weit versagt, dass es so weit geht, die Zelle, so weit in die Apoptose geht, dass sie diese Blasen bildet, ja, dann werden die Lupus-typischen Antigene exponiert, dem Immunsystem gezeigt. Und dann gibt es eben, weil dieses eine späte Clearance ist, gibt es eine Inflammation. Hier haben wir jetzt ganz kurz zusammengefasst die großen Gegenspieler, Apoptose und primäre Nekrose. Man sieht, dass die Apoptose ganz bestimmte Charakteristika hat. Und das Entscheidende ist, hier der unterste Teil, das ist in rot geschriebene, ist eine antiinflammatorische Clearance. Wohingegen, wenn das Ganze versagt und wir eine starke Noxe haben, dann kriegen wir eine inflammatorische Clearance. Das ist zum Beispiel, wenn ich einen Tumor mit Chemotherapeutika traktiere und der plötzlich ein Pfund Tumor starkartig stirbt, dann kriege ich natürlich eine Entzündung, weil das der Körper nicht in der Geschwindigkeit wegräumen kann, wie es notwendig ist. Jetzt habe ich hier die apoptotische Zelle. Wenn ich die apoptotische Zelle durch die Nachbarzellen werde geklärt, das ist nicht unbedingt immer ein Phagozyt, der es ist, oder durch Makrophagen, dann entsteht praktisch keine Immunreaktion, dann wird das Ganze einfach beseitigt und es ist verschwunden, es ist aufgeräumt, der Körper ist sauber von toten Zellen. Es liegen keine Leichen rum, passiert nichts. Wenn es dendritische Zellen, apoptotische Zellen erwischen, das passiert ab und zu mal, die sind nämlich viel langsamer und viel weniger effizient, dann machen die damit Toleranz. Die haben aus diesem Antigen, was sie da fressen, machen sie Toleranz. Die machen keine Immunantwort, wie sie normalerweise machen würden. Dendritische Zellen sind normalerweise Zellen, die Immunantwort starten. Aber in den Bedingungen, apoptotische Zelle, machen sie Toleranz. So, haben wir eine nekrotische Zelle, dann passiert von Nachbarn wurde nicht beschrieben, von Makrophagen und von dendritischen Zellen. Dann gibt es eine Immunreaktion. Wenn also eine Zelle irgendwie nicht so wie im normalen Gewebe Turnover apoptotisch wird, sondern nekrotisch, dann kriegen wir Immunresponse oder auch Inflammation. So, und jetzt haben wir hier die Oberfläche der apoptotischen Zelle. Auf der Oberfläche der apoptotischen Zelle taucht ein Phospholipid auf, was normalerweise innen drinnen ist in der Zelle. Das heißt Phosphatidylserin. Und dieses Phosphatidylserin wird von sehr, sehr vielen Liganden auf der Oberfläche apoptotischer Zellen erkannt. Und dann wird es verwendet, um die Zelle zu beseitigen. Das ist der erste Schritt. Dann ist der zweite Schritt. Wenn das nicht funktioniert, dann schrumpft die Zelle. Und bei diesem Schrumpfen kommen unreife Membranen auf die Oberfläche. Und diese unreifen Membranen werden jetzt von einer weiteren, größeren Anzahl von Stoffen erkannt und gebunden. Und das ist die zweite Stufe der Clearance. Und da ist die Zelle immer noch antiinflammatorisch. Was wir hier sehen, ist eine antiinflammatorische Clearance. Wenn dann die Zelle aufplatzt, dann ist das nicht mehr der Fall. Dann ist es proinflammatorisch. Und dann kriege ich Autoimmunität, Lupus im Endeffekt. Ich gehe mal über diese Synapse hinweg, schreibe mal ganz kurz diese Zusammenfassung. Normalerweise ist der Steady-State-Gehalt apoptotischer Zellen sehr klein und die werden nicht vernünftig geklärte Zellen, die challengen praktisch die Autoimmunität und sekundär nekrotische Zellen machen eine kleine Proinflammation und führen dann dazu, dass es irgendwann einmal also einen Lupus oder sowas ähnliches begibt. Und jetzt sieht man hier die Stoffe, die wir zuerst beschrieben haben, das war unser erstes Paper zu dem Thema, da sieht man, dass IL-10 hinaufgeregelt wird durch apoptotische Zellen, wohingegen die TNF-Alpha heruntergeregelt wird durch den Kontakt von Phagozyten zu apoptotischen Zellen. Ich habe jetzt hier das TGF-Beta nicht drin, weil es nicht in unserer ersten Publikation erschienen ist. Kurze Zeit später, am selben Jahr, erschien ein Artikel von Frau Fadok und die Frau Fadok hat dann das TGF-Beta hineingebracht in das System. Da ist es ganz genauso. TGF-Beta verhält sich wie IL-10. Hier sieht man die Ratios. Auch da ist es so, dass praktisch es einen Shift gibt, ja, zwischen Inflammation und Antiinflammation, wenn ich diese Zellen mit, apoptotische Zellen mit zu den Fresszellen dazugebe. Ein Annexin 5 ist ein Ligand für dieses Phospholipid und damit kann ich diesen Effekt aufheben. Ich kann praktisch den Effekt, den ich vorher ausgelöst habe durch die apoptotischen Zellen, kann ich mit Annexin 5 wieder aufheben. Das heißt, das Phosphatidylserin auf der Oberfläche ist entscheidend für diesen Effekt. So, das ist die Balance, die auch hier zeigt, dass diese Stoffe Inflammation auslösen, das sind Bakterienoberflächen oder Interferon oder LPS. Und wenn ich aber apoptotische Zellen habe, dann kriege ich eine Richtung Antiinflammation. Dies ist eine antiinflammatorische Response. Und wenn ich dann sekundäre Nekrose habe, wie beim Lupus, dann shiftet es wieder zurück zur chronischen Inflammation und dann habe ich die Lupuserkrankung, die Lupusautoimmunität. Und jetzt habe ich ganz kurz zusammengefasst, IL-10, TGF-Beta, PGE2 sind die drei typischen Mediatoren, die gesteigert werden durch die Clearance apoptotischer Zellen. Und wir haben damals, als wir uns getroffen haben in Schlemer, war schon berichtet worden über TGF-Beta. Und da war mir eigentlich relativ klar, dass es ein Szenario ist, wo wir möglicherweise mit apoptotischen Zellen arbeiten können und müssen und auch damit rechnen müssen, dass die wirken. Dass nämlich der wirkliche Wirkstoff nicht das Radon ist, sondern die durch Radon erzeugte Apoptose, die überall verteilt ist im Körper, schön fein verteilt ist und deswegen dann schön geklärt werden kann und in diesem Clearance-Prozess das gesamte System Richtung Antiinflammation geschiftet wird. Und was wir gemacht haben, wir haben jetzt eine Maus behandelt. Eine Maus, die ist ein Transgen für das humane TNF-Alpha und diese Maus bekommt eine ganz normale, richtig schöne Entzündung, eine richtig schöne Rheumatoid-Arthritis-ähnliche Erkrankung. Hier sind die technischen Daten. Wir haben also ungefähr davon ausgehend, dass wir die Becquerel-Zahl habe ich übernommen aus den Daten, die ich von der Frau Moder habe. Und wir haben dann die Maus behandelt. Und was wir mit der gesamten Rechnung kommen wir darauf, dass wir ca. 0,02% der Zellen, aber schön verteilt im Körper von der Maus, apoptotisch gemacht haben und damit müssten wir eine gewisse Anzahl von Fresszellen dazu gebracht haben, eben diesen antiinflammatorischen Shift zu machen. Es ist nicht nur so, dass die jetzt Antiinflammation shiften, sondern sie verlieren auch ihr inflammatorisches Potenzial. So, Jetzt haben wir dann zunächst einmal das Gewicht angeschaut, was ja typischerweise in diesen Mäusen verändert ist. Und wir sehen aber überhaupt keinen Unterschied zwischen Radon und Nicht-Radon. Dazu war einfach die Zeit zu kurz. Wir haben nämlich diese Maus direkt nach der Behandlung vermessen im Gewicht. Also da hatte sich war kein Effekt zu sehen. Aber dramaturgisch macht man es ja so, man fängt mit dem an, was nicht so interessant ist. Das nächste, was wir gesehen haben, wenn wir die Maus jetzt mal aufsplitten, mal genau aufvergrößern und uns mal das anschauen, dieses Körpergewicht, ist aufgefallen, dass in beiden Gruppen es einen nicht signifikanten oder knapp signifikanten Unterschied gab zwischen den beiden Gruppen, zwischen den behandelten und den nicht behandelten Gruppen, aber wie gesagt, sowohl im Wildtyp als auch in dem Knockout. Für uns nur die Aussage, wenn wir die komplette Kurve durchrechnen, dann ist es tatsächlich signifikant, aber es ist praktisch nur sehr, sehr, sehr gering, der Unterschied. Also das Gewicht ist es schon mal nicht. Jetzt haben wir das Ankle Swelling angeschaut, also die Schwellung. Machen wir es kurz. Kein Unterschied. Und dann haben wir dieses Experiment gemacht. Das ist also eine Maus, die auf einem Gitter sitzt. Und dieses Gitter liegt am Boden, wird auf 80 Grad hochgestellt und auf 90 Grad hochgestellt. Und es wird gemessen, ob die Maus sich an diesem Gitter festhalten kann. Das ist ein standardisierter Grip Strength, also Griffstärken-Essay. Und was wir gesehen haben, ist, dass wir hier verschiedene Stufen haben. 0 heißt, die Maus kann sich nicht festhalten auf 80 Grad. 5 heißt, sie kann sich auf 80 Grad halten, aber nicht auf 90. Und 10 heißt, sie kann sich auf 90 halten und damit also selbst im Senkrechten noch an dem Gitter festhalten. Und das wird dann immer wiederholt durchgeführt von verschiedenen Experimentatoren, immer wieder mit derselben Kohorte, die ist verblendet und wird gezählt. Und was wir dann sehen, ist so ein Ergebnis. Und was man jetzt hier sieht, ist, dass die Mäuse, die Radon behandelt waren, eine deutlich höhere Griffstärke hatten als die Mäuse, die nicht Radon behandelt waren. Und was war das für eine Radonbehandlung? Das war eine Begasung in einem Plexiglaskäfig, wo die Maus einmal mit radonhaltigem Wasser, was durchflutet worden ist, mit Luft, und dann eben das Gas, was oben entstanden ist, wurde in diesen Käfig eingeleitet. Und die zweite Kontrollkohorte, da war das Wasser auch drin, war alles genau gleich. Hat auch genau gleich ausgeschaut, war bloß kein Radon im Wasser, das war einfach Leitungswasser. Das ist sogar ein paar Tage lang haben wir das stehen lassen, damit das entsprechend auch keine anderen Mediatoren enthält. So, also wir sehen eine Verstärkung der Griffstärke. Und jetzt ist aber so, ich kam mit dem Käfig nach Hause, also nach Hause heißt bei mir, meine Frau darf es nicht wissen, dass ich nach Hause gesagt habe, ins Institut, ja. Und in diesem Institut habe ich den Käfig ausgepackt, habe ihn den Damen gegeben, die Tiere beaufsichtigen. Und dann hat die gesagt, was hast du denn mit denen gemacht? Habe ich gesagt, wieso, was meinst du? Naja, die einen, die sitzen da drin wie eine lahme Ente und die anderen, die hüpfen rum wie normal. So, habe ich gesagt, naja, jetzt schauen wir mal, ob wir das tatsächlich mal zur Grundlage von einer wissenschaftlichen Untersuchung machen. Wir haben also diesen Käfig ungefähr 15 Leuten gezeigt und jeder musste sagen, welcher Käfig fitter ausschaut. Es war 100% der bestrahlte Käfig, der für fitter gehalten worden ist. Aber wie gesagt, habe ich nicht als Daten hier gebracht, weil es einfach keine experimentale Beschreibung ist. Aber Tatsache ist, jeder hat es gesehen. Jeder. Jeder einzelne Beobachter hat gesehen, die sind fitter. So, jetzt sieht man hier auch noch die Verteilung der Griffstärke. Also man konnte, diese Mäuse werden schwer krank. Diese Mäuse, sieht man ja hier, sind auch ohne, sind also hier oben mit Radon, auch da wird die Griffstärke zunehmend schwächer und in der nicht behandelten noch viel schlechter. Und Tatsache ist aber, unter allen Punkten, an jedem einzelnen Punkt, war dieser Parameter eindeutig besser in der Radon behandelten Maus. Jetzt ist es natürlich so eine Sache, das ist so ein, das ist ein Experiment, wird auch wissenschaftlich anerkannt, aber ich denke, hier sieht man auch die Auswertung, man sieht hier praktisch ein ganz klares Abfallen der Griffstärke und ein immer deutlich bessere Griffstärke in allen Zeitpunkten für die behandelten Mäuse. Aber wir haben uns dann auf das verlassen, was wahrscheinlich der wichtigste Parameter ist, diese Mäuse haben sterben. Die sterben an ihrer Entzündung, weil es nicht nur die Griffstrengs ist, sondern die gesamte Maus wird immer kleiner, ja, und die stirbt. Und das ist die Überlebenskurve. Hier oben, die Wildtyp-Maus, ja, passiert nichts, die lebt natürlich, klar, das sind ja bloß 45 Tage. Die TNF-Transgene mit Radonbehandlung ist die rote und die ohne Radon ist die weiße. Die hat also ungefähr eine Verlängerung der Lebensfähigkeit um Faktor, da kann man ja ausrechnen, 1,4 vielleicht, 40% länger oder 30% längeres Überleben. Das heißt, diese Maus, die Entzündung dieser Maus ist systemisch kontrolliert. Nicht nur lokal am Fuß, nicht nur am Wirkort, wo wir glauben, dass wir wirken müssen, sondern diese Maus ist ja systemisch erkrankt. Genauso wie der rheumatische Patient systemisch Rheuma hat. Der hat ja nicht nur am Knie Rheuma, sondern da macht es sich bemerkbar. Aber die gesamten Zytokine sind im gesamten Körper, die sind im Blut, die gesamten Antikörper sind überall, die sind nicht nur im Knie. Ganz im Gegenteil, das findet man manchmal gar keine. Aber sie sind systemisch und diese Tiere hier und die Menschen, die sind systemisch erkrankt. Und dieses Radon, was hier zutrifft, also bei unserem Tierexperiment, hat systemisch die Inflammation gedrückt. Das heißt, die Überlebensrate lässt sich nur so erklären, ja, dass quasi die systemische DNF oder was auch immer Produktion gedrückt ist durch das typische Einsatz von TGF-Beta und IL-10, was die beiden Mediatoren sind. Meine Hypothese habe ich jetzt hier mal aufgezeichnet. In der Maus werden gleichzeitig auf der Oberfläche Radon dringt in die Haut ein, das stimmt, das ist ein Experiment, das kann ich bestätigen, wird auch ausgeatmet, nachdem es vorher in die Haut eingedrungen ist. Das heißt, es muss im Blut gewesen sein, damit ist es im gesamten Körper verteilt. Das Verteilungsvolumen ist relativ klar und überall. Und das Witzige an der Geschichte ist, es ist überall gleichmäßig verteilt und es wird auch, und das ist auch das Entscheidende, deponiert. Weil es sind Zerfallsprodukte vom Radon. Sobald ein Radon zerfällt, gibt es auch stabile Isotope, die dann weitere Alpha-Strahler sind, die dann deponiert sind. Das heißt, man kann durchaus sich vorstellen, dass eine Wirkung danach noch für längere Zeit aufrechterhalten wird. Und jetzt möchte ich ganz kurz zusammenfassen. Triebmübles Radon, das ist unsere Hypothese, macht eine große, weit verbreitete Cluster apoptotischer Zellen. Die Clearance dieser Zellen, wie es normalerweise ist, führt zu den typischen Zytokinen und auch dem PGE2 und noch vielen anderen, da will ich jetzt nicht drauf eingehen. Und bei Erkrankungen mit Deficient in der Clearance, also mit Lupus, würde ich vorsichtig sein mit der Radontherapie. Das ist auch das, wo ich mit der Frau Lind-Albrecht oder mit der Gudrun Lind-Albrecht zusammengekommen bin, als sie mir nämlich gesagt hat, sie hat einen Lupus-Patienten mal in der Therapie gehabt und der ist ganz schlecht gegangen, nachdem er aus dem Stollen wieder rauskam. Und dann haben wir uns damals darauf geeinigt, dass wir da, unsere Hypothese, die ist, dass da möglicherweise die Clearance zu schwach war und er damit nicht zurechtgekommen ist. Also das ist meine nicht klinische, sondern naturwissenschaftliche Sicht, ist, ich würde vorsichtig sein und Patienten mit Lupus, also systemischen Lupus erythematodes, kutanen weiß ich nicht, systemischen Lupus erythematodes, würde ich vorsichtig sein und sehr genau beobachten während der Therapie. Da könnte es Probleme geben. Und ansonsten bin ich der Meinung, dass das der Mechanismus sein kann. Der passt zu allen Daten, die ich heute gehört habe. Der passt zu allen Daten, die wir hier selber gesehen haben. Und der passt möglicherweise auch, hoffentlich auch zu den Daten, die wir demnächst erheben werden, weil wir haben nämlich noch ein Experiment angesetzt in den letzten Wochen. Und das werden wir jetzt auswerten. Und dann kann ich eventuell nochmal darüber berichten. Und ich danke für die Aufmerksamkeit.